Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast für euch, und zwar den Robert Gladitz. Und mit dem werde ich heute über Produktivität reden. Und vielleicht, Robert, möchtest du einmal ganz kurz erstmal selbst was zu dir sagen, was du so machst und ja, wer du eigentlich bist.
Sehr gerne. Lisa, danke für die Einladung. Das ist eine große Ehre für mich, dass ich hier im Systematiker-Podcast zu Gast sein darf. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und genau, ich bin Rob. Ich bin Coach für authentisches Unternehmertum und helfe Menschen dabei, mit einer Vision, die sie haben, mit einem Talent, was sie haben, mit einem Skill, den sie haben, ein Business aufzubauen und dadurch ihr eigenes Leben zu transformieren und einen positiven Impact auf die Welt zu haben mit verschiedenen Online- und Offline-Projekten, Awesome People Talent Schmiede, was du ja auch involviert, ist so das Main-Baby gerade und nebenbei noch eine Conference und wir haben einen Coworking-Space in Berlin und Social Media sehr, sehr viel und genau, ich versuche so oft überall zu Gast zu sein, wo ich die Menschen abholen kann, die genau jung sind, motiviert sind und was aufbauen wollen.
Mhm, ja, sehr, sehr cool. Und zusätzlich dazu bist du ein sehr produktiver Mensch. Deswegen reden wir heute eben über Produktivität. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Mhm. Und zwar möchte ich, dass du mir erzählst oder dass du dich selbst beschreibst innerhalb von 30 Sekunden, beziehungsweise wie deine Freunde dich beschreiben würden in 30 Sekunden ab jetzt.
Oh, du stoppst sogar mit, okay. meine Freunde würden mich als einen Menschen bezeichnen, der sehr zielstrebig ist, der große Ideen hat, große Visionen hat und es liebt, daran zu arbeiten und die umzusetzen. Und jemand, der aber auch ein großes Herz hat und einfach die Dinge tut, die für andere Menschen auch sehr viel bewegen können. Und ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Punkten, das ist das, was mich so auszeichnet und was mich befähigt, wirklich die Dinge zu tun, die ich machen möchte.
Sehr schön. 33 Sekunden,
not too bad.
Sehr, sehr schön. Also ich kann das alles ganz gut bestätigen, was du so gesagt hast. Wir haben uns jetzt ja auch schon ein bisschen kennengelernt innerhalb der letzten Monate, was unfassbar schön war. Ja. Also auch dafür nochmal vielen lieben Dank, dass ich da die Chance hatte, im Rahmen der Talentschmiede 2 mitzuarbeiten. Die Talentschmiede 3, die wird ja jetzt dann im Frühjahr auch wieder kommen. Also dazu auch für euch, guckt euch das sehr gerne mal an. Ich finde es ein unfassbar tolles Projekt, sonst hätte ich natürlich auch nicht mitgearbeitet, ganz klar. ich setze euch den Link natürlich in die Shownotes, also schaut da sehr, sehr gerne mal rein dazu. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, Thema Produktivität. Und da habe ich als allererstes mal die Frage für dich, was ist denn eigentlich Produktivität für dich?
Ich glaube, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt, was ist eigentlich Produktivität? Ich glaube, Produktivität ist für mich das kontinuierliche Bestreben, alle vorhandenen Ressourcen so einzusetzen, dass sie bestmöglich auf das gewünschte Ergebnis oder bestmöglich zu dem gewünschten Ergebnis führen. Denn was ich halt einfach merke in meinem Alltag, dass Ressourcen niemals unendlich zur Verfügung stehen. Und die meisten Menschen handeln irgendwie so, als ob die Ressourcen unendlich zur Verfügung stehen. Würden sie denken so, ja, okay, ich mache mal hier und ein bisschen da und ein bisschen da. Und man denkt so, Zeit ist so unendlich. Zeit ist ja auch irgendwie unendlich, aber irgendwie auch wieder nicht. Und für mich bedeutet das quasi, dass ich mich auf die Dinge fokussiere, die für mich ganz besonders wichtig sind und ganz besonders großen Ausschlag darauf haben, ob die Dinge, die ich mir vorstelle, passieren oder nicht, und eben die kontinuierliche Maximierung der Nutzung dieser Ressourcen. Und das ist auch eine Sache, die macht mir eine Menge Freude. Ich liebe es so, Dinge zu sehen und dann immer, also ich bin sehr, sehr gut darin, schnell zu sehen, wo kann man Dinge verbessern, wo kann man Dinge optimieren und dann so einzelne Stellschräubchen, an denen man dann so drehen kann. Das ist für mich, glaube ich, so die Definition von Produktivität.
Mhm, sehr schön. Ich kann mich jetzt nicht unbedingt, also klar in der Definition auch, aber jetzt generell einfach in der Art, wie du damit umgehst, natürlich sehr wiederfinden. Das wissen auch meine Hörer, dass ich das eben auch sehr, sehr arg in die Richtung mache. Für die Robert nicht kennen, Robert ist sowas von Systematik. Definitiv. und was man eben auch gerade daran merkt. Und ja, ich bin halt auch Juristin so im Hintergrund, deswegen ich frage immer gerne nach Definition, damit wir auch erstmal wissen, wovon reden wir.
Ja, genau, das ist so spannend, weil die meisten Leute ja irgendwie alles dann voraussetzen und man denkt so, man redet über das Gleiche, aber vielleicht ist es für den einen ja was ganz anderes.
Richtig, und dann schadet es an der, mangelt es an der Kommunikation, so sagt man das, und man redet aneinander vorbei, deswegen ist mir das eigentlich immer relativ wichtig, dass man erstmal sagt, hey Freunde, wovon reden wir eigentlich? Deswegen vielen lieben Dank für deine Definition.
Sehr, sehr gerne.
Ich stimme zu. Ich denke, darauf können wir aufbauen.
Habe ich den Test bestanden?
Ja.
Sehr gut.
Sehr, sehr schön. Wie ist das denn bei dir so? Wann hast du denn das Gefühl, dass du produktiv arbeitest?
Das ist eine schöne Frage. Für mich ist es so, mir kommt gerade so ein Gefühl in den Sinn, das immer mal wieder auftritt und für mich so das Zeichen gibt von, ich bin so auf dem richtigen Weg. Und es ist so das Gefühl, wenn man so abends, nachdem man so einen Tag verlebt hat, wenn man dann so nach Hause geht, und ich habe so eine Situation, ich weiß gar nicht, warum mir genau die Situation in den Sinn kommt, weil die ist auch schon ewig her, die ist, als ich noch studiert habe. Ich habe dual studiert und habe dann quasi eine Ausbildung parallel gemacht, und das war so gerade die Zeit, als ich begonnen habe, mich so mit dieser ganzen Thematik von Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst kennenlernen, Business starten und so weiter auseinanderzusetzen, viele Bücher zu lesen und so, und habe da diese Ausbildung gehabt und war dann danach noch im Gym und habe dann so angefangen, so auf dem Nachhauseweg so mich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen und ein Buch zu lesen. Und dann bin ich irgendwie so nach Hause gekommen und habe so festgestellt, dass der ganze Tag vollgepackt war mit Dingen und das mir irgendwie so ein gutes Gefühl gegeben hat von, ich bin heute wieder nochmal irgendwie ein Stück näher dorthin gekommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und auch wenn diese Ausbildung, die ich dort gemacht habe, eigentlich mich gar nicht so richtig erfüllt hat, trotzdem war dieser Tag, der mir so in den Sinn kommt, und das ist auch ein Gefühl, was ich jetzt immer wieder habe, irgendwie sehr, sehr schön, weil es mir gezeigt hat, oh, ich bin wieder nochmal ein Stückchen näher dorthin gekommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und diese Momente habe ich jetzt auch, wenn so, ich realisiere das voll oft irgendwie am Abend. Ich realisiere das in diesem Moment oft gar nicht so, sondern ich realisiere das dann am Abend, wenn ich dann so irgendwie den Laptop zugeklappt habe und dann irgendwie auf dem Fahrrad sitze und nach Hause fahre und dann so den Tag so ein bisschen Revue passieren lasse und merke so, boah, heute war richtig viel los und ich habe es aber echt gut geschafft, so die ganzen Herausforderungen des Tages gut zu meistern und dabei auch so eine gewisse Lockerheit irgendwie nicht zu verlieren, und das gibt mir dann immer ein schönes Gefühl. So.
Mhm. Ich finde, das ist auch ein ganz spannender Punkt, wo ich wirklich merke, manchmal sind so diese kleinen Aufgaben, die irgendwie nerven. Ja, also es gibt ja immer so diese Dinge, wo man so denkt, oh ja, okay, man muss das jetzt noch machen und das jetzt noch machen. Aber dann gibt's diese auch ganz oft kleinen Aufgaben, wo man irgendwie merkt, okay, diese kleinen Aufgaben, die bringen mich so arg weiter, ja, dass man dann wirklich, ich habe das auch ganz oft abends, wenn man dann irgendwie, bei mir ist es an diesen produktiven Tagen, ich rate da nicht unbedingt immer, sich ein Beispiel dran zu nehmen, aber es kann halt da doch eben mal die 12 oder 14 Stunden sein, ja. Dass man wirklich so sagt, so, okay, ich bin richtig platt, aber irgendwie erfüllt. Ja, so dieses erfüllte Gefühl, man sitzt irgendwie so da und denkt so, okay, ich denke mal an heute Morgen und dann denke ich an jetzt und was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert.
Das ist, ich finde es sehr geil, dass du das gesagt hast, weil für mich ist so dieser, mir passiert das total oft, dass ich Dinge mache und hinten raus so körperlich erschöpft bin, aber trotzdem ein höheres Energielevel als am Morgen habe, weil ich morgens so reinstarte und dann ist man oft erstmal so irgendwie noch irgendwie ein bisschen schläfrig, dann guckt man, was geht heute ab und ist irgendwie innerlich noch nicht so richtig fit und stolpert so ein bisschen so in diesen Tag rein, und dann abends, nachdem man dann voll viele Dinge gemacht hat, merkt man auch, oh, das war jetzt auch, das hat mich auch herausgefordert, aber trotzdem bin ich in so einem guten Energielevel. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwie sehr, sehr viel Content aufnehme, Videos drehe oder sowas. Ich hatte einmal so eine Phase, wo ich einen neuen Videokurs produziert habe, und habe ich so 3 Tage am Stück, so jeden Tag ungefähr 4 oder 5 Stunden Videos aufgenommen. Und ich war danach, war ich so platt und bin wirklich so, ich habe mich hingelegt, bin sofort eingeschlafen. Habe erstmal eine Stunde geschlafen, weil ich die ganze Zeit geredet habe und das Gehirn irgendwie so leer war. Aber trotzdem war das so ein Gefühl von irgendwie, ja, irgendwie geil und irgendwie, ja, ich habe eine sinnvolle Sache gemacht, die einen Wert für mich hat, und ich bin daran gewachsen und es hat mich aber auch herausgefordert, und das gibt mir oft viel, viel mehr, als wenn ich nur, und das ist auch spannend, weil früher das anders war, früher habe ich so Produktivität eher daran gemessen, wie viele Dinge ich eigentlich geschafft habe und dass ich möglichst viele Sachen von der To-Do-Liste gecrossed habe, und jetzt mittlerweile habe ich es aber ganz gut geschafft, eher darauf zu schauen, was waren das eigentlich für Dinge. Und dieses, ich mache mal 20 Kleinigkeiten und fühle mich dann gut, dass das eigentlich nicht so der Way to go ist, wovon die Hälfte vielleicht gar nicht unbedingt sinnvoll wäre und die andere Hälfte ich auch noch nächste Woche hätte machen können, sondern eher zu gucken, ah, ich habe heute irgendwie so diese ein, zwei großen großen Dinge angegangen, die herausfordernd sind, die challenging sind, und ich bin da aber reingegangen und habe das auch gut gemeistert. Das ist für mich das, was jetzt so ein wirklich gutes Gefühl gibt.
Ich habe da mal eine schöne Definition gehört. Das ist ja letztendlich, was du beschreibst, ist der Flow. Mhm. Ja, dass man im Flow ist und dass man quasi in den Flow kommt, wenn man zwischen Unter- und Überforderung ist. Mhm. Ja, also gerade diese Situation, wo es schon fordernd ist, aber nicht zu viel, dass man wieder frustriert ist, aber auch nicht so diese eben diese langweiligen Aufgaben, die man irgendwie immer wieder macht. Ja, und das ist halt genau dieses Gefühl, wo man dann am Ende irgendwie da sitzt und denkt so, ja Mann, das war richtig geil. Also ich kann absolut zustimmen und ich liebe dieses Gefühl auch sehr. Und da macht es eben dann auch Spaß, so richtig Spaß zu arbeiten.
Weil du halt, ich glaube, so dieses kleine Quäntchen von, boah, das ist richtig, richtig herausfordernd, aber es könnte sein, dass ich schaffe. Ich glaube, so dieses Gefühl brauchst du, so wie so dem 100-Meter-Sprinter, wenn du so Usain Bolt sagst, okay, so nochmal so eine Zehntelsekunde schneller als der bisherige Weltrekord, dann sagt er so, geil, Mann, das mache ich. Wenn du dem aber sagst, du musst jetzt in der Hälfte der Zeit das laufen, dann fängt er gar nicht erst an, weil er so überfordert ist, dass du eh weißt, du kannst es gar nicht schaffen. Und ich glaube, wenn du hast dieses, ich kann das gar nicht schaffen, dann motiviert dich das auch nicht, weil die Herausforderung zu groß ist und du sie deswegen gar nicht erst angehst.
Absolut, und das ist dann ja auch immer das, was ich meinen Hörern auch sage, dass man sich die Ziele anspruchsvoll setzen soll, hoch, aber so, dass man eben schon das Gefühl hat, okay, ich schaffe das noch irgendwie und eben nicht da sitzt und diesen riesen Berg sieht und so denkt so, Alter, das geht auch eh nicht, also funktioniert halt nicht. Dass man da wirklich so ein bisschen diesen Punkt dazwischen findet, und dann läuft es nämlich auf, Freunde.
Das ist interessant, weil die sehr, sehr viele Leute einem ja immer wieder empfehlen, setz dir große Ziele, weil nur dann erschaffst du auch irgendwie große Dinge. Und das ist ja auch so für mich so mit das erste Buch, was sehr viel für mich verändert hat, war die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, wie bei sehr, sehr vielen Leuten. Und er sagt halt auch, setz dir irgendwie riesige Ziele, weil die meisten Leute setzen sich eher mittelmäßige Ziele. Und wenn du versuchst, irgendwie den riesen erfolgreichen CEO ans Telefon zu bekommen, dann ist das oft einfacher als jetzt irgendwie den nächsten Instagram-Influencer so, weil alle auf den gehen und niemand auf den ganz oben geht so. Aber spannenderweise funktioniert das natürlich nur, wenn du selber glaubst, dass es möglich ist, wenn du halt schon in dem Gefühl ans Telefon gehst und anrufst und denkst, der wird eh nicht mit mir sprechen, dann wirst du auch nicht mit ihm sprechen können so. Und deswegen ist dieses Think Big, Großdenken, immer halt abhängig im Maßstab zu der Person, die das gerade macht und wo auch deren eigenes Kompetenzlevel ist. Und für irgendwie Elon Musk ist das halt was anderes wie für mich, wie für irgendjemand anderen so. Und das, glaube ich, wichtig, dass man da immer seinen eigenen Maßstab ansetzt und nicht das, was jemand von außen sagt.
Absolut. Und da letztendlich trotzdem immer sehen, auch diese Leute, auch du, auch ein Elon Musk, sind auch nur normale Menschen. Und das ist letztendlich nur das Mindset, was man selbst für sich verändert hat. Dass man einfach einmal langfristig mehr an sich glaubt, immer mehr, und dann natürlich auch immer wieder die Bestätigung im Außen kriegt, so okay, es funktioniert wirklich, was ich hier tue. Ja? Also die Kombination ist halt, glaube ich, mega wichtig. Wie ist das denn bei dir so generell? Wie schaffst du es denn eigentlich, in die Umsetzung zu kommen? Hast du da irgendwie einen besonderen Tipp oder läuft das bei dir? Lief das schon immer? Wie ist das? Warst du schon immer so produktiv, wie du auch heute bist, oder ist das ein Prozess gewesen?
Also in der Schule definitiv nicht. Und rückblickend weiß ich auch, woran das liegt, weil Produktivität für mich nur funktioniert, wenn ich wirklich überzeugt und begeistert von der Sache bin. Also ich sage ganz gerne, dass ich so, glaube ich, für 99% der Jobs auf dieser Welt so der schlechteste Angestellte der Welt wäre, weil wenn man mir so, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jetzt irgendeine Fließbandaufgabe machen, irgendeinen Teil sortieren oder irgendwas, ich wäre null produktiv. Ich wäre nicht produktiv, weil ich keinen Sinn dahinter sehe. So. Und das ist für mich erstmal der Kern. Ich muss von der Sache, die ich da mache, irgendwie gecatcht sein. Und klar macht man auch immer mal wieder Dinge, die einen jetzt während dem Erledigen nicht jetzt mega erfüllen. Irgendwelche Sachen sortieren, irgendwas, was halt gerade wichtig ist und wo man vielleicht noch keine Strukturen erschaffen hat, dass es irgendjemand anderes übernehmen kann, die man halt dann einfach irgendwie so macht. Und dann denke ich natürlich nicht bei jeder einzelnen Sache so, Mensch, wie geil, jetzt kann ich wieder irgendwie 500 Fotos vom Event sichten und gucken, welche sich auf Instagram poste. Dann denke ich mir schon manchmal so, wow, warum kann ich immer dieses Bild raussuchen und so, aber war dann vielleicht nicht, dann muss ich selber. Trotzdem sehe ich den Sinn dahinter, weil ich weiß, es ist sinnvoll, das auf Instagram zu posten, weil es liefert einen Value für die Community, weil es auch wieder ein Zeichen für das Event cool war und so weiter und so fort. Was für mich erstmal sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich diese Aufgabe als sinnvoll erachte, und das war halt bei vielen Dingen, die ich früher in der Schule gemacht habe, nicht der Fall, und dementsprechend war ich halt auch nicht mega motiviert. Ich war so mein Abi-Schnitt ganz okay mit 2,2. Vorher war ich zeitweise aber auch irgendwie um einiges schlechter. Aber wirklich, eine wirkliche Produktivität hat, glaube ich, erst dann eingesetzt, als ich begonnen habe, mein erstes Business zu starten, weil ich da wirklich dieses Feuer gesehen habe in mir von, ich will das auf die Beine stellen. Und ich will das nicht erst in anderthalb Jahren auf die Beine stellen, sondern in einem halben Jahr, wenn das irgendwie machbar ist. Und das große Why, was mich dann so hingezogen hat und natürlich auch diese kleinen Erfolgserlebnisse von auf dem Weg, so, ich habe keine Ahnung von WordPress, habe es dann geschafft, mich da einzuarbeiten, mein Theme auszuwählen und irgendwie da einen Blogartikel zu schreiben. Ah, okay, kleines Erfolgserlebnis, funktioniert. Und ich liebe so dieses Bild von Momentum, so von diesem Zug, der so im Bahnhof steht und der so ganz schwer ist. Und dann machst du so, schiebst ihn so ein bisschen an, so ein paar Kohlen rein und dann bewegt er sich so einen Millimeter und ist so immer noch sehr, sehr schwerfällig. Und ich glaube, das ist das, wo ich auch gestartet bin, wo jeder startet. Und wenn du halt aber mal irgendwie auf 150 km/h bist und 20 Wagen dran hast, so, dann ist es halt viel schwieriger anzuhalten, als letztendlich weiterzumachen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass es voll normal ist, dass das auch eine Fähigkeit ist, die du nicht innerhalb von ein paar Wochen erlernt hast und die einfach Zeit braucht. Und das hat so die letzten 5 Jahre eigentlich passiert. Und jetzt mittlerweile ist eigentlich eher umgekehrt, dass ich schauen muss, dass ich es auch schaffe, immer mal wieder den Zug auch zum Stehen zu bringen und auch mal anzuhalten und mal zu reflektieren und so, weil dieses, ich wach morgens auf, klappe den Laptop auf, bin sofort im Modus und gucke, was ist zu tun, ist so der normale Modus geworden und nicht der, oh, ich muss mich dazu motivieren. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schön, weil ich mir niemals mehr Gedanken machen muss, dass ich irgendwie eine Woche auf dem Sofa versumpfe und nicht mich zu Dingen motivieren kann. Auf der anderen Seite halt da aber natürlich schauen muss, dass ich mir aktiv diese Zeit nehme, weil du ansonsten natürlich auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießt.
Mhm, ja, das ist richtig, dass man sich wirklich auch immer wieder die Pausen nimmt. Mhm. Aber das heißt, du würdest quasi wirklich sagen, wenn jetzt da jemand ist, der struggelt, quasi in die Umsetzung zu kommen, so wirklich halt das zu machen, was man eigentlich will, aber immer so Prokrastination, da sitzt man da und denkt sich so, aber von der Couch aufstehen ist aber halt auch ganz schön anstrengend, so nach dem Motto, dass du halt wirklich dich mit dem Warum dahinter beschäftigst, dich mit dem Sinn dahinter beschäftigst, warum möchte ich das überhaupt tun und daraus letztendlich die Motivation ziehen. Ja.
Und ich finde es ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung, und das war bei mir auch so, alle predigen ja immer so Mehrwert und du musst die Welt verändern und so weiter, aber ich finde es zum Start völlig okay, ein ganz egoistisches Why zu haben und zu sagen, ich möchte es mal schaffen, von dem, was ich jetzt mache, irgendwie, wenn es darum geht, ein Business aufzubauen, möchte ich es schaffen, dass ich davon leben kann, um meinen Job kündigen zu können. Oder wenn es darum geht, irgendwie mich gesünder zu ernähren, dann muss ich das vielleicht nicht sofort machen, weil dann dadurch die Tiere nicht mehr leiden, sondern kann das zum Anfang vielleicht einfach machen, weil ich mehr Energie haben will, weil ich nicht mehr beim Treppensteigen aus der Puste sein oder whatever. Am Anfang finde ich es völlig okay, sich einfach wirklich ein rein egoistisches Why zu setzen und zu sagen, was ist eigentlich mein wirklicher Grund und mich dann mit dem zu verbinden. Das ist so, glaube ich, der erste Step. Und der zweite Step ist dann eben mit kleinen Schritten zu beginnen. So, wir hatten bei der zweiten Awesome People Conference, hatten wir Karl S. zum ersten Mal beim Interview dabei und er hat dieses Prinzip hinter Selbstvertrauen für mich so schön auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, Selbstvertrauen entsteht immer dann, wenn du dir selbst gegenüber ein Versprechen gibst und das einhältst.
Absolut.
Und wenn du dir selber sagst, ich gehe morgen früh, wenn ich aufstehe, 10 Minuten joggen und du machst das, steigt dein Selbstvertrauen. Selbst wenn es nur ganz klein ist, ich trinke jetzt jeden Morgen ein Glas Wasser und du machst das, steigt dein Selbstvertrauen. Machst du es nicht, sinkt dein Selbstvertrauen. Also es ist quasi super simpel. Ist ja auch klar, das Thema Vertrauen gegenüber anderen Menschen ist ja genau das Gleiche. Wenn ich zu dir sage, Lisa, wir nehmen jetzt heute diesen Podcast auf und dann nehmen wir diesen Podcast auf und ich sage dir, Lisa, ich habe doch keinen Bock, dann sinkt dein Vertrauen mir gegenüber, weil ich habe dir eine Sache gesagt und sie ist nicht passiert. Andersrum, wenn ich dir etwas sage und es passiert, steigt dein Vertrauen. Und genauso ist es halt auch bei uns selber. Und ich glaube, damit wir wirklich in die Umsetzung kommen, brauchen wir halt dieses Selbstvertrauen, um loszulegen. Weil wenn wir halt diese Aufgabe, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wenn die für uns so groß erscheint, dass wir uns das selber gar nicht zutrauen, dass wir das auch nur schaffen können, dann fangen wir halt auch gar nicht erst an. So, dann stehen wir vor diesem Berg und denken, boah, ich habe jetzt schon verloren, so gefühlt. Und dann geht's halt darum, vielleicht sich ein kleineres Ziel zu setzen, vielleicht mit einem kleineren Step zu beginnen, vielleicht zu schauen, was ist wirklich ein Schritt, den ich gehen kann. Und dieses vielleicht ein Ziel auch mal wirklich sehr, sehr klein anzusetzen, ist oft eine Sache, die erstaunlicherweise mehr bringt als ein großes Ziel. Es gibt eine spannende Studie, da wurden Menschen, wurde geschaut, wie kann man es schaffen, dass man Menschen, Menschen motiviert, Zahnseide zu benutzen. Und die eine Gruppe hat gesagt bekommen, mach jeden Tag all deine Zähne mit Zahnseide. Nach ein paar Tagen haben die aufgehört, haben keinen Bock mehr. Der anderen Gruppe wurde gesagt, mach jeden Tag einen Zahn. Und die haben Vielfaches von dem Ergebnis erzielt, weil die haben sich gedacht, jetzt habe ich das Zeug in der Hand, habe einen Zahn gemacht, komm, kann ich schneller noch die anderen machen. Und das ist oft so kontraintuitiv, wie es eigentlich klingt, effektiver, als direkt irgendwie auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, jetzt laufe ich direkt einen 100-Meter-Sprint.
Ja, da habe ich tatsächlich auch schon einige Folgen drüber gemacht, über das Thema in dem Zusammenhang gerade Disziplin, Willenskraft, ja, wie man das auch langsam aufbaut, dass man quasi, dass das halt wie ein Muskel ist und dass es halt einfach nicht, dass man ihn nicht erschöpfen muss und manchmal eben auch einfach erst trainieren muss. Und wenn es einfach wirklich nervig ist, Zahnseide zu benutzen, dann macht man halt einfach dieses eine Ding. Und bevor ich mir sage, ich gehe eine halbe Stunde laufen, nach drei Tagen habe ich keinen Bock mehr, dann sage ich halt, mache ich halt 3 Minuten Yoga-Übungen vorm Spiegel zu Hause. Ja. Also quasi, alle, die hier zuhören, die wissen das, der Weg der kleinen Schritte, das ist so ein bisschen mein Motto, ja, dass du wirklich einfach auch dich für diese kleinen Dinge feierst, ja. Und wenn du nur diesen einen blöden Zahn gemacht hast, dann feier dich dafür, dass du das durchgezogen hast.
Besser als kein Zahn.
Ja, eben.
Hallo? Und das die meisten ist, Leute benutzen gar keine Zahnseide.
Richtig, richtig. Und das ist dann tatsächlich einfach wieder diese Bestätigung, ja. Also ich meine, bei einer Gewohnheit haben wir ja immer Triggerverhalten, Belohnung, und wenn der Trigger halt, ne, und dann das Verhalten ist, dann eben die Zahnseide benutzen, und die Belohnung ist dann halt einfach dieses, ja, Mann, ich bin geil, ich habe eine Zahnseide gemacht, ja. Und das funktioniert, so funktioniert einfach unser Kopf. Insofern, es ist wirklich so ein guter Tipp, einfach kleine Dinge. Wenn man es nicht hinkriegt, immer kleiner, bis man so denkt, okay, jetzt das nicht zu machen, das ist wirklich lächerlich, ja, und zu sagen, der eine Zahn, also das werde ich ja schon noch hinkriegen.
Und dann, das interessanterweise, je mehr du das machst und je mehr du dadurch natürlich auch dein Niveau anhebst, was für dich ein kleiner Step ist, desto einfacher fallen dir dann die großen Schritte. Also ich bin ein großer Fan davon, es eher so rumzudrehen, dass ich quasi nicht auf einem niedrigen Niveau, oder ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen niedrigeren Niveau bin und dann versuche mit sehr viel Aufwand eine große Verhaltensänderung zu erzielen, sondern lieber mich quasi durch kleine Schritte so weit emporhebe, dass die ursprünglich große Verhaltensänderung für mich eigentlich jetzt auch wieder nur ein kleiner Step ist. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sagen würde, so jetzt zum Beispiel gerade, ich habe vor einer Woche damit angefangen wieder, jeden Morgen auf Instagram 7 Uhr einen kurzen Livestream zu machen. Und das ist für mich gerade ein mega kleiner Step. Mhm. Das ist so 10 Minuten jeden Morgen Livestream so geschenkt irgendwie. Und die meisten Leute würden sagen, was, ich soll jeden Morgen einen Livestream machen, wie soll ich das denn machen? Klar, als ich noch nie einen Livestream gemacht habe, hätte ich niemals jeden Morgen und dann auch noch um 7 Uhr das gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist das für mich ein kleiner Step. So ein großer Step wäre jetzt zu sagen, ich mache jeden Tag 5 Livestreams. Da würde ich denken, oh, okay, das ist schon ein bisschen Herausforderung so. Und das ist halt auch dieses, woran ich sehe, wie ich mich irgendwie steigere. Weil ein ursprünglich großes Ziel, wo ich voll zurückgeschreckt hätte, wird jetzt eigentlich ein kleiner Step und dann wird es halt wieder sehr, sehr easy und du brauchst sehr, sehr wenig externe Motivation dafür.
Absolut. Und das ist dann auch wieder eine Kombination aus Thema Gewohnheiten. Du hast dich quasi dran gewöhnt. Für dich ist es nichts mehr, was gruselig ist, was dir Angst macht, live zu gehen. Ja. Und Thema Willenskraft, weil du dich eben, du musst gar keine Willenskraft mehr dafür aufwenden. Ja. Und das ist halt mega schön, wenn man mit diesen kleinen Schritten arbeitet, dass man sich halt einfach dran gewöhnt, diese Dinge zu machen und das dann eben einfach langsam immer steigert. Zum Thema Selbstvertrauen, ich finde das wahnsinnig schön, weil ich dieses Beispiel immer nenne und deswegen möchte ich es gerade nochmal nennen, weil es so wichtig ist, ist für mich das Thema Snooze-Taste. Also ich verbiete all meinen Hörern, die Snooze-Taste zu benutzen, weil das für mich das Gegenteil von Selbstvertrauen ist. Du machst quasi am Abend mit dir aus, ja Mann, morgen stehe ich um 8 Uhr auf. Und dann bist du morgens im Bett und denkst dir so, also eigentlich habe ich wirklich keinen Bock. Ja. Und wenn du dann auf die Snooze-Taste drückst, beweist du dir quasi jedes Mal, krass, ich kann mir eigentlich überhaupt nicht selbst vertrauen auf die Entscheidung, die ich am Abend getroffen habe. Und genau dasselbe natürlich, wenn ich mir irgendwie 3 Wecker stelle. Oh, ich vertraue mir überhaupt nicht, dass ich beim ersten Wecker aufstehe. Nee, also ich brauche das schon nochmal. Ne?
Aber interessanterweise, ich genau das mache.
Shame on you. Nehmt euch kein Beispiel an. Bitte aber nicht. Nein.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja. Pass auf, meine Denke ist, ich stelle mir mit Absicht diese 3 Wecker oder oft auch 2, weil meine Denke ist, ich mag das Gefühl nicht, gerade aufgewacht zu sein und noch so ein bisschen schläfrig zu sein und dann so direkt so hochzuschrecken, sondern ich mache das quasi meistens so, ich stelle mir diesen einen Wecker, der klingelt, der macht mich wach und dann habe ich noch die Möglichkeit, noch 5 Minuten im Bett zu sein, noch kurz mit Loa zu kuscheln und wir noch so einen kurzen Moment zu haben, dann klingelt 5 Minuten später der nächste Wecker, ich bin in der Zwischenzeit aber wach und dann ist es mein Zeichen, quasi aufzustehen. Siehst du das auch als verwerflich an?
Nein, okay. Ich hatte tatsächlich eine ähnliche Situation schon mal in einem anderen Interview mit der Christine Richter. Die macht es tatsächlich ganz ähnlich. Ja, die hat 2 Wecker, das sind aber 2 verschiedene Trigger. Ja, also wenn man sich ein bisschen mit Gewohnheiten auskennt, man hat eben, wie gesagt, Triggerverhalten Belohnung. Und wenn der erste Trigger, der ist das Weckerklingeln, bei dir das erste Weckerklingeln, besagt dir, aufwachen. Mhm. Langsam aufwachen, so ein bisschen dösen, ein bisschen kuscheln. Und dann hast du einen zweiten Trigger, der was anderes besagt. Mhm. Wenn du aber die Snooze-Taste drückst, oder quasi die weiteren Wecker und immer wieder einschlafen, wieder aufwachen, einschlafen, wieder aufwachen, ist das quasi derselbe Trigger, bei dem du aber verschiedene Verhaltensweisen hast und dementsprechend einfach ein Problem hast, in die Gewohnheit reinzukommen. Okay. Ja, das heißt, wenn du das bei dir im Kopf geschiftet hast, dass du einfach verschiedene Verhalten hast, ist das vollkommen okay. Wenn du aber immer wieder in diesem Ding drin bist, ich schaue dann mal, wie es mir jetzt gerade so passt, dann kostet das sehr viel Willenskraft. Was blöd ist am Morgen, weil wir brauchen den ganzen Tag über Willenskraft.
Das ist mega geil, dass du sagst, was ich am Morgen machen werde, ist, dass ich mir für die verschiedenen Wecker verschiedene Töne anlege. Weil aktuell ist nämlich der gleiche Ton. Mhm. Und klar, ich weiß dann irgendwie, der erste klingelt, ich wach auf, bin noch kurz und dann klingelt der nächste, okay, ich stehe auf. Aber wirklich zu sagen, okay, das eine ist der Weckton und das andere ist der Aufstehton, das ist ja dann noch geiler.
Das ist mega geil, das habe ich tatsächlich. Also ich habe ja irgendwie am Tag so 7, 8 Wecker, wenn ich bei mir zu Hause bin. Das heißt, ich habe ja morgens um 5 meinen Wecker und dann habe ich um 10 nochmal einen Wecker und dann habe ich um 12 einen Wecker und um 1 einen Wecker. Und dann
sind die?
Also meine um 5 ist zum Aufstehen, um 10 ist meine erste Pause, also ich habe morgens meine
Morgenroutine. Okay, du hast quasi eigentlich Reminder für deinen Alltag dadurch.
Genau, richtig. Dann habe ich 10.30 Uhr habe ich auch nochmal einen, das heißt meine erste Pause ist eine halbe Stunde, da ist quasi mein erster Produktivitätsslot. Dann bis 12 ist ganz normal nochmal weiterarbeiten, aber dann mit Fehlern an. 12 bis 1 ist Mittagspause, 1 bis 5 ist nochmal weiterarbeiten. Und ich habe tatsächlich für alle verschiedene Töne.
Krass.
Das heißt, mein Gehirn hat es mittlerweile so verbunden, dass ich einfach, unser Gehirn ist ja so geil, ich bin ja so großer Fan von, wie das funktioniert, dass ich immer sofort weiß, okay, jetzt ist der Pausenton, jetzt ist der Arbeitston zum Beispiel. Oder mein Wecker morgens ist auch ein anderer als jetzt. Wobei, also ich habe ja auch noch einen Lichtwecker, das heißt, da ist sowieso noch mal ein bisschen was anderes, aber grundsätzlich, dass da halt wirklich einfach verschiedene Töne sind und man muss sich halt irgendwie 30 Tage bis 60, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, dran gewöhnen und dann funktioniert das, dass man einfach weniger kämpfen muss. Und weniger kämpfen ist genau das, was unser Gehirn will. Mhm. Ja,
voll also gut. Das total. Das ist so der Autopilot, der uns ermöglicht, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Trigger, Verhalten, Belohnung.
Voll gut.
Ja. Ich hätte noch einen Punkt und zwar bist du ja großer Verfechter des One Things. Mhm. Ich habe das liebevoll in Turtle Step umbenannt. ich weiß nicht, ob du... Nee, du weißt wahrscheinlich nicht, warum. Ich werde es kurz erklären. Für mich ist der Weg der kleinen Schritte so wahnsinnig wichtig. Und wenn man dieses lang entfernte 5-10 Jahre Ziel hat, also einfach wirklich das Ganze so arg runterzubrechen, das ist ja auch mit meinem Kurs letztendlich der Fall gewesen, dass man am Ende einen Plan hat, wo man irgendwann weiß, okay, was muss ich morgen machen, um dieses weit entfernte Ziel in 5 Jahren zu erreichen. Und ich nenne das liebevoll Turtle Step oder Schildkrötenschritt, weil die langsame Schildkröte, die stetig ihren Weg in die richtige Richtung geht, kommt einfach eher ans Ziel als der Gepard, der total planlos umherrennt. Deswegen nenne ich das Ganze tatsächlich Turtle Step. Also mein One Thing am Morgen ist quasi mein Turtle Step. Das heißt, dieser eine Schritt, der eben langfristig an meine großen Ziele führt. Und da jetzt meine Frage so ein bisschen zu, wie setzt du denn da Prioritäten? Also wie entscheidest du denn, was ist denn jetzt mein One Thing oder mein Turtle Step?
Es ist geil, dass du die Frage stellst. Und ich bin mittlerweile fast, ich setze es zum Teil um. Beziehungsweise ich muss eine Sache dazu sagen, was für mich sogar gerade noch die größere Priorität ist als das One-Thing-Konzept, ist, dass ich quasi Tage für unterschiedliche Aufgabenbereiche habe. Das bedeutet, ich splitte eigentlich meine Woche so in 4, also jetzt sind wir gerade während der Awesome People Conference, jetzt so ein bisschen Ausnahmezustand, aber wenn ich so in einem normalen Modus bin, dann habe ich so eigentlich quasi 4 verschiedene Tage. Ich habe auf der einen Seite Orga-Tage, das heißt, da mache ich dann ganz viele Meetings, da habe ich irgendwie Kleinkram, den ich machen muss, nehme irgendwelche Termine wahr und so weiter und so fort. Dann habe ich die Kreativtage und an Kreativtagen mache ich nur wirklich Dinge, wo ich diese Kreativität für brauche, das heißt, ich nehme Content auf oder ich plane Dinge oder ich mache irgendwie Konzepte oder ich sammle Ideen oder sowas, dann habe ich wirklich einen Content-Tag, das ist meistens ein Tag in der Woche, wo ich halt nur Instagram-Posts baue, Videos aufnehme und so weiter, und dann gibt's noch einen Off-Tag, und das ist quasi wirklich halt irgendwie frei und lesen und entspannen und so weiter. Und dieses Konzept ist für mich gerade sogar noch höher priorisiert als das One-Thing-Konzept, weil ich habe sehr, sehr lange quasi so gearbeitet, dass ich morgens einen großen, wichtigen Blog sozusagen erledigt habe. Das ist halt meistens was aus dem Kreativbereich, irgendwie zu sagen, okay, ich mache jetzt das Konzept, wie wir die Speaker bestmöglich in die Promo für die Conference implementieren oder irgendwie sowas sozusagen, wo ich eine Menge Brainpower für brauche. Und dann danach habe ich dann angefangen mit Meetings und so weiter. Und ich habe aber gemerkt, dass ich nicht ganz so gut in diesen wirklich kreativen One-Thing-Modus, nenne ich es jetzt mal, reinkomme, wenn ich weiß, in 2,5 Stunden habe ich den ersten Termin. Und es funktioniert für mich oft besser, wenn ich weiß, heute ist der volle Termine- und Orga-Tag, und dann kann ich mich richtig darauf einschießen, und in den nächsten Tag habe ich dann aber quasi 4 One-Things hintereinander und habe quasi 9 Stunden für nur One-Thing-Aufgaben. Und das funktioniert gerade für mich irgendwie ziemlich gut, wobei ich auch sagen muss, dass wir jetzt gerade durch die Konferenz, und es gehen extrem viele Sachen ab, so ein bisschen in so einem Ausnahmezustand sind, und da kehre ich dann wieder zu dem One-Thing-Konzept zurück, dass ich wirklich sage, morgens, habe ich gerade gesagt, morgens um 7 Uhr mache ich den Livestream, danach lese ich ein bisschen was, und dann meistens so gegen 7.30 Uhr fange ich dann an mit der ersten Aufgabe des Tages, und die mache ich auch meistens noch zu Hause und nicht hier bei uns im Space, weil hier sind dann wieder Leute und die fragen Sachen und dann jeder will wieder irgendwas und so, sondern mache das meistens zu Hause bei mir am Tisch und nehme mir dann so 2 bis 3 Stunden, wo ich wirklich die eine große Sache mache, und da priorisiere ich dann wirklich nach, was ist das, was ich heute machen möchte, was für mich die größte mentale Power braucht. Und ich weiß, dass jetzt irgendwie ein Konzept bauen oder sowas, kann ich nicht mehr abends um 20 Uhr machen, wenn ich irgendwie 8 Meetings gehabt habe. Oder ich kann es schon, aber es braucht viel mehr Zeit, es ist ätzend und es ist nicht so gut. Und morgens macht es Spaß, und das merke ich auf jeden Fall. Das heißt, ich stelle mir dann so die Frage, was braucht heute meine meisten mentalen Kapazitäten, und das schiebe ich dann an den Anfang des Tages.
Mhm. Super spannend, dass du es angesprochen hast. Du hast damit tatsächlich meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen, aber good job. weil ich bin ja auch sehr, sehr großer Fan von diesem Teilen. Also bei mir eben gerade die Teilung von dem Planen und dem Umsetzen. Mhm. Ja, das ist ja das, was ich ganz, ganz arg differenziere. Also ich habe ja immer wieder meine Monatsziele, meine Jahresziele, klar, aber ich setze mich auch einmal die Woche hin und gucke mir meine Wochenziele an. Abends gucke ich mir an, was mache ich morgens am nächsten Tag. Das heißt, ich trenne ja wirklich die Planung von der Umsetzung, weil unser Gehirn ja tatsächlich da immer umswitchen muss. Ja. Das ist genau dasselbe, was du eben sagst, mit von Meeting zu kreativ. Unser Gehirn, das ist sehr anstrengend, und wir wollen ja immer nicht, dass unser Gehirn angestrengt ist, weil das kostet uns wieder mehr Willenskraft, und dann können wir irgendwann wieder nicht mehr, dass du das eben genauso machst. Und so mache ich das eben gerade, dass ich die Planung von der Umsetzung trenne. Das heißt, ich überlege immer, okay, was werde ich tun? Und dann muss ich irgendwann nur noch auf meine Liste gucken und das quasi abarbeiten. Mhm. Ja, weil es einfach für unser Gehirn dann nicht dieses Umschalten ist.
Und planst dann auch mehrere Dinge am Stück und setzt dann mehrere Dinge am Stück
quasi. Ich plane so einmal das ganze Jahr grob. Mhm. Ja, klar, ich meine, da verändert sich natürlich auch immer was, und ich gucke da auch immer wieder rein und ändere um und so, dass man so einen Fahrplan hat. Mhm. Dann plane ich den kommenden Monat, same, dann die einzelnen Wochen, und gucke mir halt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mal die Woche angucke, gucke ich mir am Samstag oder Sonntag an, wie sieht denn meine kommende Woche auf, dass ich so ein bisschen so mental drauf vorbereitet bin, meinen Kopf schon so ein bisschen drauf vorbereiten kann, aber dann zum Beispiel eben auch abends, ja, das heißt, ich setze mich abends hin, wenn ich fertig bin mit meinem Arbeitstag, gucke einmal, wie sieht denn so ein bisschen, was ist heute so passiert, hat alles geklappt, muss ich vielleicht in morgen was reinschieben, muss ich den Rest der Woche irgendwie ein bisschen ändern, guck mir dann aber zumindest mal mein Turtle Step für den nächsten Tag an, eigentlich den ganzen Tag, dass ich wirklich weiß, okay, was steht morgens an, dass ich mich nicht morgens hinsetzen muss und erstmal überlegen muss, was mache ich denn jetzt eigentlich, sondern dass ich das eigentlich schon abends erledigt habe, genau. Und dann eben einfach nur noch machen. Ja, das ist halt mega schön, das wirklich einfach nur noch machen zu können.
Voll, das kann ich auch, also häufig implementiere ich das, häufig aber auch wieder nicht. Und ich merke immer an den Tagen, wo ich morgens zuerst in die To-Do-Liste gucke und 10 Minuten so ein bisschen sortiere, was ist die Reihenfolge, habe ich gegebenenfalls irgendwie einen Termin dazwischen, passieren irgendwelche Dinge, was mache ich morgen, was kann ich sogar rauskicken, weil ich es mir vor der Woche eingetragen habe und es gar nicht mehr relevant ist. Und wenn ich das zuerst mache und diese 10 Minuten und dann in meinen One-Thing-Kreativmodus, Turtle-Step, wie auch immer wir es nennen, reingehe, ist es, brauche ich noch mal ein paar Minuten Anlaufzeit, um jetzt in dem, okay, ich habe jetzt mein leeres Google-Dokument und da sammle ich jetzt mal Ideen drin, als wenn ich wirklich es am Vorabend geplant habe und noch nicht mal in die To-Do-Liste gucken muss und wirklich direkt das Dokument vor mir habe und dann da beginnen kann. Und das ist super interessant, das fällt mir so häufig auf, dass ich, oder es kennt, glaube ich, generell jeder, der irgendwie schnell Assoziationen knüpft und so, dass wenn wir irgendwelchen Input von außen bekommen, dann wirkt er immer noch nach. Also ich merke das total, wenn ich irgendwie, bevor ich unter die Dusche gehe, am Handy war und in WhatsApp drin war oder in Instagram drin war oder in E-Mails oder irgendwo drin war und egal, was ich gesehen habe, ich bin unter der Dusche und es wirkt nach und ich denke dann irgendwie darüber nach. Und dann denke ich mir so, wie sinnlos das manchmal, ich denke dann teilweise 3 Minuten nach über irgendein wirklich random, was eigentlich gar keinen Sinn hat, so. Ich habe dann irgendeinen Post gesehen mit irgendeinem lustigen Sachen und dann denke ich darüber nach, und dann kommen welche Assoziationen, wo habe ich das schon mal gesehen, was hat der letzten sonst gepostet, bla bla bla. Und ich schicke quasi meinen Hochleistungsapparat dann so in eine Richtung, die eigentlich gar keinen Sinn macht. Und dann denke ich mir so, okay, was wäre, wenn ich vorher irgendwie 5 Minuten ein Buch gelesen hätte oder meditiert hätte oder irgendwas gemacht habe, was eigentlich eine viel sinnvollere Richtung ist, in die ich mein Gehirn schicken sollte. Das war das Zeichen, dass man das Richtige macht.
Tatütata.
Das finde ich extrem interessant, wie wir uns quasi durch ganz kleine Sachen, wie so ein Äffchen, so, oh, irgendwas passiert, irgendwas Glitzerndes in der Ecke, so direkt hin.
Ja, Shiny Things Syndrome ist halt wirklich einfach so. Und deswegen ist es halt auch, ne, also gerade wegen während dem Morgen, bei mir eben bis um 10, ist mein WLAN aus, ist alles auf Flugmodus. Ich weiß, dass es bei dir, wenn du das machst, ähnlich ist, dass halt wirklich einfach man morgens keinen Input hat. Weil wir haben den ganzen Tag so viel zu verarbeiten und Dopamin wird währenddessen ausgeschüttet, ne, wir suchten immer nach dem nächsten Herzchen, was auch immer, nach der nächsten E-Mail. Es beschäftigt uns, wir gucken in die E-Mails rein, obwohl wir die ja in dem Zweifel noch nicht mal beantworten würden.
Eben, das ist so krass. Das merke ich auch bei WhatsApp super häufig. Man klickt dann drauf, weil es irgendwas Neues gibt. Irgendwie hört man sich sogar eine Voice-Message an und stellt dann nachher fest, shit, ich habe gar keine Zeit, das jetzt zu beantworten. Macht es wieder auf ungelesen, markiert. Klickt am nächsten Tag wieder rein und denkt sich, ach, habe ich schon mal gelesen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich höre sie mir nochmal an. Ja. Was ist das für ein Waste, wenn ich mir die gleiche Nachricht doppelt anhöre und dazwischen auch noch drüber nachdenke?
Ja, mega, mega. Also das ist so wichtig, dass man da halt wirklich, ich setze mir halt dafür wirklich Blöcke. Also bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich eben zu Hause bin, die Zeit nach dem Mittagessen, wo ich merke, oh, da bin ich in so einem Down, da ist so ein bisschen, also ich kann da schon, aber ich bin halt jetzt nicht so, einfach nicht so kreativ, nicht so, dass ich wirklich sagen kann, oh ja, jetzt auf Höchstleistung, dass ich das halt wirklich verwende, zum Beispiel für WhatsApp, für Instagram, für E-Mails etc. Ja? Und da könnt ihr euch vielleicht eben auch ein Beispiel dran nehmen, dass ihr wirklich eben guckt, einmal im Idealfall die Tage unterteilen, nach euren verschiedenen, einfach Tätigkeiten, dass das Gehirn die ganze Zeit umschalten muss. Zweitens eben das Planen vom Umsetzen wirklich trennen, das ist so wichtig. Und das wisst ihr von mir, morgens den Turtle Step einfach machen. Währenddessen kein Input, morgens bitte Handy aus, Handy. Also sowieso abends natürlich auch, ne? Abends dann eben kein Input mehr, Stunde vorm Schlafen gehen und dann eben bis morgens, bis ihr wirklich mit eurem Turtle Step durch seid, einfach wirklich keinen Input zulassen. Das ist so wichtig.
Mega. Ich will kurz noch eine andere Störquelle ansprechen, die finde ich sogar, wenn man das mit dem ich gehe nicht direkt auf Social Media ganz gut gemeistert hat, was ich auf der einen Seite natürlich so ein bisschen erschreckend, auf der anderen Seite aber auch merke ich wirklich, dass es einen Einfluss hat. Ich merke, wenn ich morgens mit Leuten spreche, dass das keine gute Idee ist. Also zum Beispiel, wenn Laura und ich aufstehen, dann manchmal geht sie morgens direkt zum Yoga und dann beginne ich mit meinem One-Thing-Task und dann läuft das super. Wenn wir aber da zusammen noch irgendwie rumgeistern und sie dann irgendwie noch eine Voice aufnimmt und ich irgendwie das mitbekomme, dann fragt sie mich noch, wo wollen wir heute Abend essen gehen, dann frage ich sie noch irgendwas und ich merke, alleine diese gar nicht so gravierende Konversation ist eigentlich gar nicht geil. Also eigentlich, was ich wirklich brauche, ist, ich wach morgens auf, und gehe in den extra Raum, schließe die Tür ab und dann geht's los. Das ist eigentlich das, was so das Idealcase wäre. Und das ist auch nämlich in dem Buch The One Thing von, ich weiß nicht, Gary Keller heißt er, glaube ich, was er sagt, ist, dass auf der einen Seite natürlich irgendwie Medien uns ablenken, vor allem aber auch Menschen uns ablenken. Mhm. Und wenn du in einem Office arbeitest, guck, ob du einen separaten Raum kriegst, den du irgendwie schließen kannst oder ob du irgendwie ein Schildchen davor stellen kannst, bitte nicht ansprechen, kannst dir Noise Cancelling Kopfhörer kaufen, irgendwie Dinge, um deine Fokuszeit wirklich zu schützen, zu protecten, weil es ist halt wirklich so, dass wenn wir irgendwo sind, Menschen dazu tendieren, Fragen zu stellen, uns anzusprechen, einen lustigen Witz erzählen, über unser Wochenende sprechen wollen, whatever. Ja. Und das ist halt wirklich, wenn wir gerade mitten in einer Sache drin sind, voll doof. Und vor allem merke ich auch total, wenn ich das nicht wirklich schütze, auch wieder blöd für die andere Person, weil die fragt mich irgendwas, eigentlich völlig guter Laune, und ich bin dann irgendwie so ein bisschen antworte so kurz, und die Person denkt dann, okay, was ist jetzt mit ihm? Ist
du Arsch. Irgendwie
schlecht drauf, so, Halleluja, ich habe nur gefragt, dass wir heute Abend essen gehen wollen. Dann ist das ja auch für die Person scheiße, und das wirklich sich anzugewöhnen und zu sagen, ich bin gerade mitten in der Sache, wenn es nicht kurz davor ist, dass das Haus einstürzt, frag mich in einer Stunde nochmal. Ja. Ist ganz, ganz, ganz wichtig und hat auch dann nichts mit unhöflich zu tun, wenn wir es wirklich ehrlich halt kommunizieren und auch vorher ansagen und nicht dann irgendwie zurücklaufen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, dann denkt die andere Person sich, okay, shit, das habe ich jetzt irgendwie angestoßen, so, sondern einfach vorher kommunizieren, ey, morgens bis 10 Uhr bin ich nicht im Quatschmodus und danach mache ich Frühstückspause und dann können wir quatschen.
Ja, also ich habe da auch das große Glück, das ist bei mir mit Sebastian, auch, also wir wohnen ja in einer Zimmerwohnung, ja, da ist es natürlich immer so denkst du, aber wir sind beide... Wir
wohnen jetzt auch gerade in einer Einzimmerwohnung.
Ja. Man überlebt es. Also ich find's tatsächlich schön, mich stört das nicht. Aber es ist natürlich auf engem Raum. Ich meine, er ist natürlich den ganzen Tag auf der Arbeit, aber ich bin halt allein zu Hause, was ich ja ganz schön finde. Aber das Gute ist, dass wir tatsächlich beide nicht so die Morgen-Kommunikationsmenschen sind. Also wir stehen beide zwar sehr früh auf, aber ich brauche morgens halt absolut meine Ruhe. Und dann ist es halt wirklich, dass man halt morgens vielleicht so zwei Worte wechselt im Sinne von ja, morgen und tschüss. Aber sonst wird halt wirklich nicht kommuniziert. Weil das, ich merke das für mich, mir ist es zu viel. Ich will morgens wirklich in meine Kraft kommen. Das ist meine Zeit am Morgen, weil ich arbeite. Nach meiner Stunde Morgenroutine arbeite ich den ganzen Tag. Mhm. Wenn ich da nicht in meiner Kraft bin und sofort abgelenkt bin, dann läuft es halt einfach nicht. Also es ist wirklich einfach so.
Voll richtig. Wie
ist das denn bei dir so? Also jetzt haben wir viel über Arbeit geredet. Für mich ist auch immer sehr wichtig und ich glaube generell ist das Thema Pausen sehr, sehr wichtig. Wie ist das denn bei dir? Planst du dir die aktiv ein oder wie gehst du mit der Situation um?
Das ist extrem interessant. Da bin ich auch viel am Experimentieren und viel am so auch in mich reinfühlen, was für mich gut ist. Also was so der erste Punkt in Bezug auf Pausen ist, dass ich mir, wenn man jetzt mal ganz weit rauszoomt, über das Jahr verteilt Pausen einkalkuliere. Zum Beispiel wir sind jetzt im Dezember und ab nächstem Jahr, ab 2019, wollen wir das Ganze auch zweimal im Jahr machen, das Loa und ich, einen Monat oder sagen wir mal drei bis fünf Wochen sowas in dem Dreh, uns quasi komplett rausnehmen und 3 bis 5 Wochen lang zweimal im Jahr nicht mit To-Do-Liste arbeiten und nicht mit, ich habe jetzt irgendwelche Sachen und Deadlines und Content und irgendwas, sondern nur Revue passieren lassen, was in dem letzten halben Jahr passiert ist und das nächste halbe Jahr vorbereiten und einfach auch entspannen und so weiter. Und das merke ich, ist was, das habe ich 2017 im Dezember zum ersten Mal gemacht, weil ich einen ganzen Monat auf Teneriffa und das war mega geil, das war wirklich so krass und ich kam danach mit so einem Feuereifer wieder zurück und mit so einer Klarheit auch und genau, jetzt im Dezember 2018 machen wir das wieder und dann ab 2019 zweimal im Jahr, dass wir wirklich da so einen langen Block nehmen und ich merke, ich bin ein Mensch, ich bin so ein Phasenmensch, also wenn ich so wüsste, ich müsste jetzt in jeden Tag irgendwie Arbeit und Beziehungszeit und Freunde und Sport und Entspannung und alles in einen Tag bringen, funktioniert nicht. Mhm. Habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, läuft einfach für mich nicht so. Ich bin so der, ich arbeite so, wenn ich so voll drin bin, dann arbeite ich halt irgendwie 14 Stunden oder ich sag halt, ich bin komplett raus und mach gar nichts und lege mich den ganzen Tag in die Sauna oder lese Bücher oder treffe mich mit Leuten oder irgendwas. So dieses Mischding im Alltag funktioniert für mich irgendwie nicht wirklich so. Das heißt, ich habe meistens so eine Phase, wo ich halt irgendwie 1-2 Monate full in gehe und dann vielleicht einen halben Tag in der Woche mir aufnehme und ansonsten Vollgas gebe und dann aber auch wieder 4 Wochen, wo ich halt komplett rausgezoomt bin. Und das funktioniert für mich gut. Und da ist aber, glaube ich, auch jeder anders und muss so ein bisschen reinfühlen, was fühlt sich gut an. Der eine sagt vielleicht, ich mache irgendwie klassisch Wochenende, Samstag, Sonntag off und das funktioniert für mich mega. Und für mich ist das nicht cool, wenn ich gerade in einem guten State bin, dann will ich diesen mitnehmen. Und wenn ich merke, ich brauche gerade die Pause, dann will ich aber auch mehr als 2 Tage Pause machen, weil die 2 Tage für mich dann denke ich so, ja okay, brauche ich gar nicht erst Pause machen, so, sondern will ich dann irgendwie voll in die Entspannung reingehen. Und Das ist was, was für mich auf jeden Fall super gut funktioniert. Und über den Tag verteilt merke ich, also die Routine, die du vorhin vorgestellt hast, mit wirklich strikt und dann Frühstückszeit und dies, das, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nicht ausprobiert habe, aber mein Gefühl ist, dass es für mich nicht so geil wäre, weil ich merke, immer, also generell, Termine und Uhrzeiten stressen mich irgendwie generell. Mag ich generell nicht. Also, wenn irgendetwas in meinem Kalender zu irgendeiner bestimmten Zeit ist, habe ich gefühlt schon keinen Bock mehr. Weil es ist so, okay, ich habe jetzt noch 20 Minuten so, bis irgendwie ein Termin ist oder irgendwas. Und selbst wenn in 20 Minuten mein Wecker klingelt, dass ich jetzt frühstücke, dann denke ich mir so, ja, okay, fange ich jetzt damit an oder nicht? Dann denke ich mir so, entweder ich dehne diese Zeit aus und mache jetzt wirklich noch in eine Sache voll rein und nehme mir die Stunde Zeit, oder es lohnt sich gar nicht, jetzt anzufangen, dann frühstücke ich jetzt. Also alles, was so mit ganz fixen Zeiten ist, merke ich, ist für mich irgendwie nicht so cool. Von daher habe ich auch nicht jetzt fixe Pausenzeiten und merke auch, wie ich auch, das glaube ich auch wieder das Momentum-Thema von vorn, eine sehr, sehr lange Zeit ohne Pause wirklich auf einem guten Niveau arbeiten kann. Und dann aber eher zu sagen, okay, um 21 Uhr bin ich raus und lege mich dann 3 Stunden in die Sauna oder sowas zum Beispiel. Anstatt zu sagen, hier mal 20 Minuten Päuschen, dann mal hier 10 Minuten, dann mal hier 5 Minuten im Block und so. Das auch wieder, glaube ich, so ein bisschen typabhängig.
Ganz, ganz eindeutig. Also ich meine, ich habe zum Beispiel auch mal eine Zeit lang versucht mit der Pareto, mit dem Pareto-Prinzip. Funktioniert bei mir gar nicht. Mhm. Also finde ich ganz furchtbar. So 25 Minuten, dann bin ich erst
Pomodoro,
so richtig.
Pomodoro, glaube ich.
Pomodoro. Was ist Pareto?
Pareto ist 80-20.
Ach, das läuft bei mir, ne?
Pomodoro-Technik. Ja, 25 Minuten und so.
Genau, 25 Minuten und dann 5 Minuten Pause und denke mir so, Alter, jetzt bin ich gerade so richtig geil drin. Also ganz furchtbar. Deswegen, ich arbeite, wie gesagt, auch morgens bei mir wirklich von 6 bis 10 im Block, wo viele Leute irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich denke mir so, nee, Mann, das läuft halt bei mir. Und da muss, glaube ich, wirklich jeder das rausfinden, auch ganz viel ausprobieren, diese verschiedenen Techniken ausprobieren. Ich habe das über Jahre während meines Jurastudiums rausgefunden. Wann bin ich am produktivsten? Wann brauche ich wirklich die Pause? Ich weiß ja mittlerweile, um 10 Uhr brauche ich die Pause. Wenn ich da eine Viertelstunde länger arbeite, bin ich nicht mehr konzentriert. Krass. Ich kriege Hunger. Ja? Und wenn ich Hunger kriege, dann geht sowieso gar nichts mehr. Das ist einfach so.
Das ist mega witzig. Ich kenne so diese Momente, wo du voll in einer Sache drin bist und es dann richtig ätzend findest, dass du jetzt gerade auf Klo musst, weil du denkst, ich will gerade keine Pinkelpause nehmen, weil ich gerade voll drin bin. Und dann denkst du, oh komm, 10 Minuten kann ich auch kurz weiter machen, dann muss man auf einmal dann so dringen.
Ja. Also ich kenne das tatsächlich, dass ich auch oft um 10 so denke, fuck, eigentlich kann ich noch eine halbe Stunde länger. Aber dann merke ich immer rückblickend, wenn ich eine halbe Stunde länger gemacht habe, nein, Mann, du hattest Hunger. Okay. Es war dann doch nicht mehr so produktiv. Ich weiß, um 10, also es fühlt sich um 10 noch so an, als würde ich noch können. Aber da dann wirklich so diesen Punkt zu finden, aufzuhören, wo es eigentlich noch geil ist gerade, fällt mir immer mega schwer.
Man denkt sich, oh, kann ich noch essen? Schmeckt eigentlich gerade richtig lecker. 5 Minuten später, oh, zu viel. Ich bin so voll.
Ja, also ich habe das wirklich ganz, ganz oft. Aber halt da einfach wirklich, dass ich merke, okay, ne, wäre halt klug, jetzt aufzuhören. Mhm. Und deswegen habe ich tatsächlich auch meinen Wecker. Deswegen habe ich meinen Wecker, weil sonst würde ich halt nicht aufhören. Mhm. Weil ich kann ja eigentlich noch, eigentlich kann ich ja noch. Mhm. Und deswegen habe ich meinen Wecker, meinen Trigger dadurch und deswegen höre ich auf.
Geil.
Ja. So, ich habe jetzt tatsächlich noch 2 Fragen aus der Community, die ich dir sehr gerne stellen möchte. Die eine hat noch so ein bisschen was mit Produktivität zu tun. Ich lese dir die einfach mal vor, weil ich die so wahnsinnig schön gestellt finde. Da wurde geschrieben, Robert, wo nimmst du eigentlich deine Lebensenergie her? Mhm. Wie hältst du dein krasses Energielevel?
Weißt du, von wem die Frage gekommen ist oder nicht?
Nein, ich weiß es nicht mehr.
Okay. Erstmal danke für deine Frage natürlich, falls du das jetzt gerade hörst. Ich glaube, es ist eine Kombination aus ein paar Dingen, die wir schon angesprochen haben. Also Momentum und Begeisterung zähle ich da mal mit rein. Und aber natürlich auch ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben. Und das ist halt ganz klar, tun wir die Dinge, die unser Körper braucht. So, wir sind halt so wie so eine, wir sind halt so eine Hochleistungsmaschine. Und die muss halt natürlich auch irgendwie die richtigen Dinge bekommen, die sie braucht. So, wenn du halt irgendwie den Porsche hast und du kippst dann irgendwie Sonnenblumenöl da rein, dann fährt er halt wahrscheinlich auch nicht, sondern er braucht eine bestimmte Art von Benzin. Und genau das ist halt auch genau das Gleiche. Also für mich ist das Thema Ernährung eine sehr, sehr wichtige, spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Für mich spielt auch das Thema Trinken eine mega krass wichtige Rolle. Also ich glaube, das ist auch von sehr vielen Leuten unterschätzt. Ich habe mir Intermittent Fasting, also quasi langes Nicht-Essen und bis heute habe ich, glaube ich, um 12, glaube ich, gefrühstückt oder sowas und bin um 6 aufgestanden und bin immer erstaunt, wie ich das immer weiter rausschiebe. Ich glaube, das ist auch wieder eine Typsache. Du frühstückst, glaube ich, gleich. Ne?
Also, oh ja.
Ich glaube, alle Dinge, die wir heute gesagt haben, musst du halt testen und musst gucken, was für mich passt, was für dich passt. Aber das funktioniert für mich extrem gut, dass ich morgens zwischen 3 und jetzt, wie gesagt, mittlerweile manchmal 6 Stunden oder sowas, nicht esse und halt wirklich extrem viel trinke. Also ich trinke wirklich, wenn ich, und das ist auch, da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin meinte, das geht mir auch manchmal auf den Sack, ich gehe dann irgendwie kreativ rein, habe vorher 1 Liter auf Ex getrunken, weil ich Durst hatte, und dann muss ich halt 20 Minuten danach auf Klo, und dann denke ich, shit, ich habe zu viel getrunken. Aber ich versuche wirklich so morgens vor dem Frühstück, um die 2 Liter zu trinken, manchmal auch mehr, jetzt wenn es kalt ist, Ingwertee, sonst im Sommer einfach nur Wasser. Das ist extrem gut, also ich merke, wie ich dadurch viel mehr Energie habe, als wenn ich mir irgendwie direkt ein krasses Frühstück reinziehe. Und natürlich das Frühstück an sich auch, also möglichst wasserreich, grüne Smoothies, viel Obst und so, das ist halt was ganz anderes. Also wenn ich, also so die Zeiten am Tag, wo ich wirklich sage, okay, jetzt mache ich mir auch eine üppigere Mahlzeit und irgendwie viele Dinge und durcheinander und so, ist halt eigentlich immer am Abend, weil wenn ich weiß, ich mache mir jetzt morgens zum Beispiel, ich liebe es irgendwie brunchen zu gehen oder so, aber ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie brunchen war, dann kann ich danach nicht mega produktiv sein, weil ich halt natürlich alles lecker war und ich habe mega viel gegessen und dann hast du halt nicht so viel Power, als wenn du sagst, ich trinke jetzt irgendwie 1,5 Liter einen geilen Smoothie und trinke den und gefühlt, während ich ihn trinke, wird er schon verdaut und ich habe direkt die Energie instant und muss nicht jetzt erstmal noch irgendwie so ein fettes Stück Kuchen verdauen oder so. Das ist, glaube ich, ein riesen Anteil. So, ich bin jetzt seit 7,5 Jahren mittlerweile vegan und mit einem hohen Rohkostanteil und ich glaube, das hat einen großen Anteil an dem Energielevel auf jeden Fall.
Ja, merke ich auch, ich bin ja nicht vollkommen vegan, aber seit ich mich vegan ernähre, dass die Energie einfach nochmal viel höher ist. Gesundheit, also ist dann halt auch immer die Sache, dass es Clean Food ist, ne? Aber Pudding Veganer und so, ne?
Ist aber auch manchmal geil.
Ja, natürlich, aber halt manchmal.
Ja.
Und kleiner Tipp am Rande, esst den Kuchen bitte sowieso nicht zum Frühstück, also sowieso eine blöde Idee. Und da tatsächlich auch noch ein Punkt, weil du jetzt angesprochen hast, ne, du schläfst ja viel länger als ich, dann machst du intermittierendes Fasten, du frühstückst viel, viel später. Das ist meiner Meinung nach auch eine Sache vom Chronotyp. Also ich gehe davon aus, dass du ein ganz anderer Chronotyp bist als ich. Ich bin halt Chronotyp Löwe und das ist halt wirklich das frühe Aufstehen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Und da gibt es auch einen Test im Internet. Den findet ihr auch unter dieser Folge. Und da gibt es tatsächlich auch Schedules im Internet, wann es sinnvoll ist zu essen und wann es sinnvoll ist aufzustehen etc. Mhm. Genau.
Wobei ich zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, sagen muss, dass ich jetzt auch in einer sehr, sehr guten Frühaufstehung drin. Ich bin nicht um 5 Uhr. Ich merke, das Thema Frühaufstehen ist nicht so mega natürlich für mich. Und den Großteil meiner ganzen letzten Jahre war es eigentlich immer irgendwie so 1 Uhr schlafen gehen und um 9 irgendwie aufstehen oder sowas. Und jetzt merke ich, wie es mir mega gut tut. Ich habe jetzt wirklich so zwischen 10 und 11 schlafen und dann 6 Uhr oder 6.30 Uhr Wecker. Und das ist gerade mega geil. Und natürlich motiviert durch die Tatsache, dass ich jetzt den Livestream mache. Oder eigentlich habe ich den nur aus dem Grund gestartet, um ein Commitment zu haben, um morgens immer aufzustehen. So. Und ich merke, das tut mir mega gut. Und das Intermittent Fasting auch beim Frühaufstehen für mich gerade funktioniert. Ich glaube, das ist auch wieder eine Test-Ausprobier-Sache.
Absolut, absolut, auf jeden Fall. Ich habe noch eine zweite Frage für dich. Die ist, meine ich, vom Stefan Müller vom Fernbeziehungen-Podcast. Und der hat geschrieben, Robert, wer ist dein größtes Vorbild?
Oh. Grüße an dich, Stefan. Danke für die Frage. Wer ist mein größtes Vorbild? Interessanterweise kommt mir niemand so richtig in den Sinn. Also ich habe nicht so, in dieser ganzen Szene geistert ja auch immer so dieses Bild von, du brauchst einen Mentor und eine Person, wo du so mitlaufen kannst und so, aber habe ich irgendwie nicht so richtig.
Hast du 3, die dir spontan einfallen, die du richtig geil findest?
Ja, bestimmt. Die erste Person, die in den Sinn kommt, auf jeden Fall Gary Vaynerchuk. Von der Art und Weise, wie man ein sinnvolles, nachhaltiges Unternehmen aufbaut, ist er für mich so das Vorbild auf jeden Fall von dem, wie du vorgehst, wie du denkst, dass du halt nicht, ich mache jetzt mal irgendwelche komischen Sachen und versuche den kurzfristigen Erfolg zu haben und so, ist für mich auf jeden Fall so das Leitbild. Es ist echt interessant. Ich verbringe sehr wenig Zeit mit dieser Frage. Also es ist immer so temporär. Ich habe temporär Leute, wo ich sehr viel lerne, wo ich sehr viel verfolge und dann aber auch wieder gar nicht. So Gary ist so die Person, die sich durchzieht. Ich hatte so eine ganz lange Tim Ferriss Zeit. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen so eine Stefan Mehrer Zeit und ich hatte mal so eine Tony Robbins Zeit und Also, dann auch mal wieder nicht. Also irgendwie, es variiert. Es variiert voll. Also,
aber wir haben jetzt ja auch ein paar Namen, wo die Leute sich im Zweifel mal so ein bisschen was angucken können.
Ja.
Als letzte Frage habe ich noch eine Frage, die ich meinen Podcast-Gästen immer stelle. Mhm. Und zwar geht es ja in diesem Podcast auch viel um Gewohnheiten. Ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Gewohnheiten, weil meiner Meinung nach das die sinnvollste Art und Weise ist, sein Leben tatsächlich nachhaltig, langfristig zu verändern. Und da habe ich die Frage, was ist denn deine Gewohnheit, die dein Leben am meisten verändert bzw. positiv beeinflusst hat?
Eine schöne Frage.
Schweigen aushalten, habe ich gelernt.
Genau, richtig. Es ist vielleicht nicht so eine klassische Gewohnheit, aber ich glaube, für mich ist es im Kern, sich regelmäßig diese Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Also ich habe da jetzt nicht so einen fixen Schedule oder sowas, aber ich habe immer wieder so Zeiten im Jahr, wo diese Frage hochkommt. Und immer dann, wenn ich natürlich mir auch den Raum dafür gebe, wie jetzt im Dezember oder wenn ich mir irgendwie einen Tag ganz oft nehme oder sowas, dann kommt diese Frage, was will ich eigentlich? Wie stelle ich mir all das vor? Und allein diese Frage, ich bin ein großer Fan davon, Fragen zu stellen, weil Fragen halt immer irgendwie Antworten nach sich ziehen, weil wir Fragen immer beantworten wollen. Deswegen stelle ich anderen Menschen gerne Fragen und stelle auch mir selbst gerne Fragen. Und ich glaube, dass wirklich mal reinspüren und nachdenken, so die unterbewertetsten Problemlösungstools sind, die es gibt. So, wir suchen immer sofort nach dem Buch, nach dem Mentor, nach Leuten, gucken uns ein YouTube-Video an und sowas. Aber ich habe so in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich extrem viele Dinge in meinem Leben in eine richtige Richtung schicken kann, indem ich mir einfach den Raum dafür nehme und mich frage, was will ich denn eigentlich? Und dann da sind wir wieder, ne? Planen und Umsetzen trennen und wirklich mal in diesen Plan, ich nenne es so diesen Träumermodus mal reingehen und so, oh, was wäre wenn und wie stelle ich mir das vor und was wäre eigentlich mal richtig geil? Diese Frage so, was wäre richtig geil? Das ist eigentlich ein Gamechanger und ich habe so die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass immer, wenn ich mir diese Frage stelle und der ein bisschen Raum gebe, es kommt immer irgendeine spannende Antwort. Irgendwas kommt immer und das gibt mir dann wieder einen Impuls für den nächsten Step. Ja.
Mega, mega schöne Gewohnheit. Ich mache das natürlich nach Schedule, einmal im Jahr mindestens. aber ich glaube, das ist wirklich so eine unfassbar wichtige Gewohnheit, dass man immer wieder auch hinterfragt. Ja. Einfach immer wieder hinterfragt, bin ich noch auf dem richtigen Track.
Mega. Ich merke das so krass. Also ich für mich sind wirklich diese regelmäßigen Auszeiten, wo ich diesen Raum dafür habe, so krass wichtig, weil ich weiß, dass ich so schnell in der Umsetzung bin, dass ich auch schnell mal in eine falsche Richtung oder in eine Richtung, die gerade die richtige war, und aber ich über den Zenit hinaus bin und eigentlich sinnvoll gewesen wäre, vorher mal abzubiegen und das aber nicht gemacht habe, wenn der Zug halt 150 km/h fährt, dann ist auch nicht so leicht, den dann umzusetzen. So. Und dafür braucht es dann so eine, ich stehe jetzt mal im nächsten Bahnhof und guck mal, wo ich jetzt eigentlich hin will.
Einmal kurz bremsen, einmal auf den Fahrplan gucken und schauen, wo man hin will. Ja, mega, mega schön. Möchtest du zum Abschluss den Hörern noch irgendwas mitgeben?
Unbedingt.
Und diese Fragen.
Ne? Unbedingt, Lisa. Ich überlege. Ich muss unbedingt die Tatsache mitgeben, die mir immer wieder bewusst wird und ich es einfach so krass finde, dass die meisten Menschen nicht wirklich damit in Kontakt sind, dass, also alleine die Tatsache, dass wir jetzt gerade über das Thema Produktivität sprechen, ist ja so krass, weil es zeigt, was für Möglichkeiten es in dieser heutigen Zeit gibt, dass wir überhaupt eine Stunde hier verbringen können und dass jemand anderes eine Stunde verbringen kann, indem er zuhört, wie wir uns darüber austauschen, wie wir irgendwelche Dinge verbessern können, zeigt ja erstmal, dass wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Und ich finde es so krass, dass wirklich in dieser heutigen Zeit die Möglichkeit, sich sein Leben so zu gestalten, wie man das will, noch nie so groß war in der Geschichte der Menschheit. Wenn du so Menschen von vor 200 Jahren irgendwie 1812 so einfach so erzählen würdest, man hört sich jetzt eine Stunde irgendwas an, die Leute einem Tipps geben und man hat die Zeit dafür und sitzt vielleicht ganz entspannt auf dem Sofa, dann würde sagen, hä, was geht denn mit dir ab? So, das ist halt, finde ich, so krass, was sich in dieser Welt tut, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben und diese Möglichkeiten nicht zu nutzen und sich nicht darauf zu fokussieren, sondern sich darauf zu fokussieren, worum es gerade nicht geht und worum es zu schwer ist, das ist halt der komplette Gamechanger. Wenn wir nach den Möglichkeiten schauen und uns bewusst machen, was wir gerade heutzutage für Geschenke haben, dann können wir, glaube ich, gar nicht anders als die auch zu nutzen und da reinzugehen.
Hoffentlich, wenn man mutig ist, auf jeden Fall. Mega, mega schön. du sagst ja eine Stunde, das war jetzt eine Stunde, ich könnte da noch viel länger mit dir drüber reden, und ich glaube, beide lieben dieses Thema irgendwie. Ja. Aber auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank, dass du hier in meinem Podcast warst. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Ja. Und ich habe gleich wieder was gelernt
von dir. Wieder was gelernt, na klar. Ich
werde meine Wecker umstellen.
Ja, sehr danke gut. Dir. Sehr, sehr schön. Dann vielen, vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich verabschiede mich gleich noch von euch im Outro und ja. Vielen lieben Dank dir, Robert.
Sehr gerne. Viel Spaß und viel Erfolg bei den nächsten produktiven Steps für euch.
So, ihr Lieben, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass du so einiges mitnehmen konntest. Und alle Infos zu Rob, aber natürlich auch zu den angesprochenen Themen, findest du natürlich in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du sie auf Instagram verlinkst und mir vielleicht eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft, dass den Podcast noch mehr Leute sehen und dadurch noch mehr Menschen ein strukturiertes und besseres, glücklicheres Leben führen können. Ansonsten ist es sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.